Man kann nicht ehrenamtlich die Welt retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.
Wovor muss die Welt denn gerade am dringendsten gerettet werden?
Das ist jetzt nicht unbedingt diese Gewissheit, dass alles gut ausgehen wird, aber die Überzeugung, dass das, was man macht, Sinn macht, egal wie es ausgeht.
Wäre es dann ja leicht, den Kopf in den immer heißer werdenden Sand zu stecken, aber genau das geht auch anders.
Diese Strukturen sind ja nicht gottgegeben, sondern die sind von uns allen so gemacht. Ja? Die sind gesellschaftlich definiert. Und deswegen können wir als Gesellschaft ja auch verändern. Und in diesen Veränderungsprozessen können wir praktisch alle als Einzelne irgendwie auch ein bisschen mitspielen. Es ist wie so ein Tauziehen um die Zukunft. Ja? Und wir sehen gerade, es geht gerade vielleicht in die falsche Richtung. Und umso wichtiger ist, dass wir alle mitziehen, dass es jetzt doch in die andere Richtung geht sozusagen.
FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
Herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Die Welt retten. Das war der Titel eines Gespräches, das am 6. September 2025 im Rahmen des FAQ Bregenzer Wald stattfand. Eine steile Vorgabe, die Expertise von Expertinnen erfordert. Klimaanwältin Michaela Krömer und Transformationsforscherin Maike Sippel sprachen mit Eva Schulz über die für viele unüberwindbar wirkende Klimakrise, über die Kraft der Veränderung, was heute Mut macht und was jede und jeder von uns tun kann. Ein Podium, das Kompetenz und Empathie in Hoffnung verwandeln kann. Wir wünschen gutes Nachhören.
Und sehr herzlich willkommen hier heute Nachmittag. Ich fühle mich ganz geehrt, dass Sie an diesem sonnigen Nachmittag oder dass ihr entschieden habt, den mit uns im Dorfsaal zu verbringen, bei der 10. Ausgabe des FAQ, wo es um nicht weniger geht als darum, wie wir die Welt retten. Mein Name ist Eva Schulz, ich bin eine Politikjournalistin aus Deutschland, habe einen Podcast, der heißt Deutschland 3000 und mache Reportagen zu gesellschaftspolitischen Themen. Da geht es auch immer mal wieder um Klima. Und gerade wenn wir jetzt auf 10 Jahre FAQ gucken, dann ist es natürlich so, dass sich in diesen 10 Jahren die Klimakrise enorm beschleunigt hat, dass uns in diesem Zeitraum auch die parallel dazu stattfindende Biodiversitätskrise, die sich um das Aussterben der Arten dreht, tiefer ins Bewusstsein gekommen ist. Gleichzeitig, und darum, falls Sie oder ihr hier schon bei Veranstaltungen in den letzten Tagen wart, dann merkt man auch, wir gucken irgendwie in ganz andere Richtungen. Also wir schauen vor allem auf die schwächelnde Wirtschaft, wir schauen auf Kriege, die auf mehreren Kontinenten stattfinden, wir schauen auf sich polarisierende Gesellschaften. Und wie schon im Programm steht, wäre es dann ja leicht, den Kopf in den immer heißer werdenden Sand zu stecken. Aber genau das wäre auch so gar nicht FAQ, sondern es geht auch anders. Und wie, das wollen wir heute mit zwei Expertinnen erkunden, die auf ihren Fachgebieten Recht, Wirtschaft, Transformation, Möglichkeiten aufzeigen und erkunden, wie es auch anders geht und wie man doch noch was machen kann. Die erste ist Michaela Krömer. Sie hat in Wien, Edinburgh und Harvard Duce studiert und setzt sich als Rechtsanwältin für Umwelt-, Klima- und Migrationsfragen ein, vor allem mit besonderem Fokus auf Grund- und Menschenrechte. Und mit CLAW, der Initiative für Klimarecht, hat sie einen Verein gegründet, der sie bei diesen Verfahren unterstützt. Ich bin sicher, dass ihr von dem einen oder anderen Verfahren schon gehört und mitbekommen habt. Da gibt's wahrscheinlich gleich so ein paar Déjà-vu-Momente. Das schauen wir mal. Erstmal ein herzliches Willkommen an Michaela Krömer.
Hallo.
Ich nehme gern Platz. Ich setze mich hierher, genau. Und unsere zweite Gästin ist Maike Sippel. Sie ist studierte Architektin und Wirtschaftswissenschaftlerin und wirkt als Professorin für Nachhaltigkeit und Transformation an der Hochschule Konstanz. Sie verfolgt konstruktive Ansätze explizit, um den Wandel in die Welt zu bringen, in ihrer Lehre, aber auch in ihrem Buch, das diesen Montag erscheint. Und das heißt, Die Welt, der Wandel und ich, 12 Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft. Ich glaube, ein paar Portionen hat sie uns auch mitbekommen. Herzlich willkommen. So, und wir wollen hier natürlich zu dritt diskutieren. Ich möchte aber auch schon mal für euren Hinterkopf sagen, dass ich gerne nachher öffnen würde für Fragen von euch und Ihnen. Also das nur schon mal, wenn euch was auffällt, was ihr hier ergänzen, reingeben oder fragen wollt. Merkt euch das, wir haben hinten raus auf jeden Fall Zeit dafür. Jetzt trägt diese Veranstaltung einen Titel, den ich mir nicht ausgedacht habe. Der ist nämlich sehr ambitioniert. Der heißt Die Welt retten. Und ich saß jetzt bei der Vorbereitung da und gebe meine große Frage einmal an euch weiter. Wovor muss die Welt denn gerade am dringendsten gerettet werden?
Also vielleicht davor, dass wir oder sehr viele noch gar nicht gesehen haben, dass wir die Welt retten müssen.
Michaela?
Das ist eine sehr gute Antwort. Ja, ich hätte auch gesagt, vor uns selbst wahrscheinlich, weil wir gerade drauf und dran sind, sehr viel zu zerstören.
Wie ist das? Also du bist ja, glaube ich, genau der umgekehrte Fall. Du hast das schon begriffen, die Michaela auch. Und ich nehme das auch wahr in der Berichterstattung, wenn ich Menschen treffe, Aktivisten und Aktivistinnen, aber auch Journalistenkollegen von mir. Je tiefer man sich in die Klimakrise einarbeitet, desto verzweifelter werden ja auch viele Leute. Manche resignieren. Wart ihr auch schon mal an diesem Punkt? Und falls ja, wie seid ihr da wieder rausgekommen?
Ich kenne den Punkt sehr gut. Ich bin sehr, sehr oft an diesem Punkt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das sind so verschiedene Ebenen, die sich da abspielen. Und dann gibt es eben diese Resignationsebene. Dann gibt es natürlich das, wie es wahrscheinlich allen geht, zu viel Nachrichten, zu viel auch, es hat eh keinen Sinn. Und je mehr man drinnen ist, natürlich brechen einem links und rechts auch oft die anderen weg. Das ist irgendwie einfach eine Ebene, die da ist. Und was ich für mich festgestellt habe, und das ist vielleicht ein bisschen das, was in die Definition von Hoffnung reinfällt, wie es der Václav Havel ein bisschen definiert hat, das ist jetzt nicht unbedingt diese Gewissheit, dass alles gut ausgehen wird, aber die Überzeugung, dass das, was man macht, Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und das merke ich dann schon, wenn ich mich, vor allem merke ich, wenn ich mich berühren lasse von Musik, von Natur, von Menschen, dann komme ich wieder auf diese andere Ebene, wo ich einfach weiß, dass das Sinn macht. Und was dann für mich Sinn macht, ist mich vom großen Ganzen weg mit Details zu beschäftigen, die ich mag und die ich kenne, und dann so ein bisschen mein Handwerk zu betreiben. Und das hilft mir da, diese Stimmen ein bisschen abzustellen. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Teil von mir, leider. Aber mit dem Fokus auf mein Handwerk und der Liebe zu meinem Handwerk und zur Welt und zu all dem, was schön ist, kann ich das nach hinten schieben, zumindest immer wieder.
Ja, es ist vielleicht, wie du es gerade beschreibst, wie so zwei Seiten von einer Medaille. Also diese Liebe zur Welt, die einen dann auch verletzlich dafür macht, wenn man sieht, dass da so viel auf dem Spiel steht und so viel kaputt geht. Und dass das auch irgendwie so zusammengehört und deswegen auch normal ist, so zu fühlen. Also ich habe mich auch schon so gefühlt oder fühle mich öfter auch niedergeschlagen oder fragt mich, wird es gut ausgehen, schaffen wir das, macht das einen Sinn, was ich tue? Und ich glaube, dass dieses emotionale sich berühren lassen auch eine Voraussetzung dafür ist, dass wir dann gestärkt daraus hervorgehen können und was anpacken können und tun können. Und ich glaube, dass warum wir gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind, dass wir richtig anpacken, dass das damit zusammenhängt, dass viele Leute davor Angst haben, das wirklich sacken zu lassen. Gar nicht so bewusst, sondern irgendwie so unbewusst ist es viel bequemer, das alles gar nicht zuzulassen, das auszublenden, zu verdrängen und weitermachen wie bisher, anstatt das an sich ranzulassen mit der ganzen Schwere, die das hat, und es irgendwie zu verarbeiten in so einer Trauerarbeit. Und wie du das gesagt hast, auch für mich so das Handeln, also was zu tun, zu merken, ich kann auch in meinem Bereich ein bisschen was anpacken, was so ein kleiner Teil der Lösung ist, das, was mir hilft, dann irgendwie meinen Frieden zu machen und auch glücklich zu leben, obwohl man eigentlich diese Schwere im Negativen auch mitspürt sozusagen, also irgendwie beides da.
Wie gehst du denn mit Leuten um, bei denen du merkst, boah, die schieben das noch ganz von sich weg, weil dann haben die ja noch zwei Schritte vor sich, wenn ich dich richtig verstehe. Die haben diesen einen Schritt vor sich von erkennen, oh, we're fucked, so ein bisschen, ne, diesen Moment von shit. Und dann aber diesen nächsten Moment, den du gerade beschrieben hast, von das erkennen und dann darin wieder Hoffnung oder eine Wirksamkeit finden. Also wenn dir Leute begegnen, die noch da sind und es wegdrücken, schiebst du sie dann rein oder was machst du?
Ich glaube, niemand will geschoben werden. Wobei, meine Studenten kann ich ganz gut schieben. Das ist aber natürlich keine Standardsituation. Ich kann mir erklären, was wir zum Beispiel in so einem Kurs machen. also weil ich gemerkt habe, wenn ich einfach nur so diese Nachhaltigkeitsthemen bringe und selbst wenn wir dann ein Projekt dazu machen, ist die Motivation so Mittel. Ne? Dann haben wir jetzt, machen wir das so, dass wir praktisch wie so einen emotionalen Anker am Anfang setzen, dass wir uns so ein paar Fakten und Bilder anschauen, wie krass halt Klimakrise ist und jetzt schon auf der Erde auch nah bei uns einschlägt. Und dann sammeln wir in so einem Klickersystem dann praktisch so anonym die Meldungen von den Studierenden, so wie geht's denn dir damit? Ja, und dann kommt genau das, Verzweiflung, Angst, Trauer, Zukunftsangst, Wut, Schuld zum Beispiel auch. Und dann steht das einfach mal da und man sieht dann auch, ich bin gar nicht der Einzige, der so fühlt. Also es normalisiert es auch so, ne? Das ist total normal, sich so zu fühlen. Und dann sagen wir so, okay, und weil das so krass ist, deswegen packen wir jetzt so über das Semester hinweg an und machen ein konkretes Projekt, um dann eben was umzusetzen. Das ist ein bisschen akademischer Kontext.
Naja, aber das ist ja ein Beispiel, das sich vielleicht übertragen lässt. Ich habe auch gelesen, dass ihr so Selbstwirksamkeitsexperimente macht und dass ein erster Schritt bei dir oft ist, den CO2-Fußabdruck auszurechnen. Und ehrlich gesagt war ich überrascht, weil ich dachte, das hat sich ja in den letzten Jahren ist das auch so durchgesickert, dass dieser CO2-Fußabdruck eigentlich eine Erfindung der Ölindustrie war, um uns alle schön abzulenken von den Verbrechen und Verschmutzungen, die die begehen. Indem die dann gesagt haben im Marketing, jetzt beziehen wir das doch mal schön auf den Einzelnen und machen so einen Online-Rechner, damit alle einzelnen KonsumentInnen sich schlecht fühlen. Warum machst du das trotzdem?
Ja, also vielleicht kurz erfunden hat es tatsächlich ein Umweltwissenschaftler, aber gepusht hat es die Ölindustrie, ja. Um so die Verantwortung wegzuschieben. Weil Klima halt total abstrakt ist, so, ne? Also diese CO2-Emissionen, das ist irgendwie so unsichtbar in irgendwelchen Parts per Million, also ganz abstrakt, ja. Da passiert irgendwas, die Meeresspiegel steigen in der Zukunft irgendwann 2100 oder so. Also das fühlt sich sehr weit weg, glaube ich, für viele an und man sieht nicht so direkt, was hat denn das eigentlich jetzt mit mir zu tun? Und mit diesem CO2-Rechner, da gibt man ja dann so ein, ja, was esse ich denn so, wie bin ich so unterwegs, wie viele Kilometer, wie reise ich, wie wohne ich und lauter so Sachen, wie viele Sachen kaufe ich und so. Und aus all dem wird dann praktisch berechnet, okay, welche Anzahl von Klimagasen entsteht denn dadurch, durch das, was ich im Alltag so entscheide. Und dann sieht man auf einmal, da kommt halt eine Zahl raus. Ups, okay. Und dann machen wir das so, dass wir das auch vergleichen untereinander, jetzt ohne irgendjemanden an die Wand zu stellen, aber um einfach mal zu sehen, warum hast du jetzt da so einen niedrigen Wert, ich habe da so einen hohen Wert. Und dann kann man halt so sagen, ah, guck mal, da isst jemand total viel Fleisch und da ernährt sich jemand vielleicht vor allem pflanzlich oder so. Oder dann taucht so die Frage auf, okay, oh, du hast bei Mobilität total viel und dann sieht man mal, ah, okay, da stecken Flüge dahinter, aber wie viele Flüge sind das denn eigentlich? Also was macht denn so ein Flug eigentlich aus? Ja, also dafür so ein Gefühl zu kriegen, dafür ist es echt ganz gut. Und dann machen wir das aber praktisch zweistufig, dass wir sagen, okay, lass uns mal ausprobieren, können wir da was verändern? Also so Selbstwirksamkeit im Sinne von Handlungsspielräume wahrnehmen und meistens stellen dann die Studenten fest, da geht schon was. Also man kann was verändern, ja, und gleichzeitig merkt man auch, man stößt irgendwie so an Grenzen, ja, also das meinetwegen ist der Flug billiger als mit dem Zug zu fahren. Oder ich will eigentlich gerne mich in der Mensa was Klimafreundliches möchte ich gern, aber gibt's da gar nicht oder ist teurer oder so. Gibt gar keine Busverbindung in meinen Heimatort oder so Sachen. Und dann merkt man so, okay, es ist nicht nur meine freie Entscheidung, sondern irgendwie die Strukturen, diese Rahmenbedingungen außenrum, die machen es einem oft ganz schön schwer. Ja? Also man muss irgendwie mehr investieren, um sich richtig zu verhalten. Und dann ist so der Schritt, wo wir sagen, okay, lass uns mal nachdenken. Diese Strukturen sind ja nicht Gott gegeben, sondern die sind von uns allen so gemacht. Ja? Die sind gesellschaftlich definiert. Und deswegen können wir als Gesellschaft ja auch verändern. Und in diesen Veränderungsprozessen können wir praktisch alle als Einzelne irgendwie auch ein bisschen mitspielen. Ja? Also zum Beispiel kann ich zu meinem Mensa-Chef gehen und sagen, wir würden uns wirklich wünschen, dass es da mehr klimafreundliche, leckere Gerichte hier gibt. Ja, und dann stellt er vielleicht seine Speisekarte um, wenn da immer wieder Studierende mal aufschlagen. Also bei uns ist es tatsächlich passiert. Aber ich kann auch zum Bürgermeister gehen und sagen, boah, es wäre echt cool, wenn wir eine Busverbindung eine bessere hätten oder das Radwegenetz an der Stelle besser funktionieren würde. Ja, das sind dann zum Teil dickere Bretter. Meistens ist nicht damit getan, dass ich alleine was tue. Man tut sich mit anderen zusammen. Man muss Geduld haben und so weiter. Aber das ist eigentlich dann das, was gesellschaftlich vielleicht noch viel wirksamer ist, als das, was wir mit Fußabdruck machen. Und das nennt man auch den Handabdruck. Und ein schönes Beispiel, oder um das nochmal so zu illustrieren, ist ja, wenn man sich überlegt, was war denn eigentlich der Effekt von Greta Thunberg? Ja? Also sie ernährt sich, glaube ich, vegan. Sie ist da mit diesem Segelboot über den Ozean geschippert. Ja? Da hat sie wenig, einen sehr kleinen Klimafußabdruck persönlich, aber die große Wirkung, die sie für den Klimaschutz und für die Zukunft hatte, war ja, dass sie sich gesellschaftlich engagiert hat, dass sie sich da hingesetzt hat, dass sie Fridays for Future gegründet hat. Und das ist alles Handabdruck, das versucht, die Gesellschaft insgesamt zu verändern und dahin zu denken, zu schauen, was kann ich als Einzelner tun, um eben dieses ganze System um uns rum mit zu verändern, damit es für alle das Einfachste von der Welt und das Normalste von der Welt ist, eben sich klimafreundlich zu verhalten.
Vielleicht einmal von Handabdruck zu Handzeichen. Wer von euch hat denn schon mal so einen CO2-Rechner betätigt und so einen eigenen Fußabdruck ausgerechnet? Stark. Ja. Es ist wirklich weit verbreitet und hat auch, oder vielleicht mal kurz die Hände oben lassen von denen, die den schon benutzt haben. Wer hat daraufhin in irgendeiner Weise sein Verhalten, Konsum oder so verändert? Na, was war noch so die Hälfte oder ein Drittel übrig geblieben, glaube ich, ne? Ja, vielleicht können wir das nachher in der Diskussion nochmal vertiefen, ob es so schwierig war oder ob es schwer war, die Konsequenz zu finden oder wie man dann vom Fuß zum Handabdruck kommt. Michaela, wie ist es bei dir? Hast du sowas auch schon mal gemacht und dich so dein persönliches Verhalten angepasst?
Ja, ich mache das regelmäßig. Ich bin da manchmal echt ein bisschen zwanghaft. Ich habe gerade das Thema, ich lese mich beruflich bedingt jetzt in das Plastik, Nanoplastik, Mikroplastik-Thema ein und mache gerade meine ganze Familie verrückt, weil ich einfach sukzessive alles in der Nacht irgendwie entsorge, was man halt so an praktischen Gebrauchsgegenständen hat, die noch aus Plastik sind. Und das fehlt und das fällt auf. Ich fühle mich einfach besser damit. Ja. Also ja, das mache ich. Und vielleicht ein Punkt. Oft in der Klimaszene, oder sagen wir so, es gibt in der Klimaszene unterschiedliche Persönlichkeiten, aber es gibt eben auch eine Gruppe von die sagt, okay, ich habe jetzt so einen starken Handabdruck, weil ich mache weiß Gott was. Es ist vollkommen wurscht, was ich privat mache. Also auch das gibt es zumindest in Wien und auch sonst auf der Welt. Und ich merke für mich, das ist dann halt sehr, das ist nicht stimmig. Und ich schwäche mich in meiner eigenen Wirksamkeit, in meinem eigenen Handabdruck, wenn der Fußabdruck dann nicht dazu passt. Das ist mit ein Grund, warum ich das versuche, konsequent zu betreiben und auch ein bisschen versuche, liebevoll mit mir zu sein, weil natürlich perfekt kriegt man es in einer schmutzigen Welt nicht hin. Aber ich glaube, es ist wichtig, da eine klare Achse zu haben.
Und gleichzeitig ist das ja auch was, also ich kann total nachvollziehen, was du sagst, aber es ist auch was, wo man sich natürlich enorm Druck macht, ne? Und dann vielleicht... Du beschäftigst dich auch intensiv mit Klimakommunikation. Ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber ich hatte schon in Phasen der Auseinandersetzung und der öffentlichen Debatte das Gefühl, okay, jetzt sind wir nur noch da, dass es irgendwie darum geht, die anderen dafür zu schämen, dass sie noch fliegen, während man selber das aber nicht mehr macht oder dass die einen noch Fleisch essen und die anderen nicht mehr. Und habe mich da auch gefragt, wer hat das jetzt eigentlich wieder hinbekommen, dass alle mit dem Finger aufeinander zeigen, die doch eigentlich das langfristig gleiche Ziel haben, oder? Also was ist da, ist das schiefgelaufen oder sehe das nur ich so?
Ich habe das Gefühl, was auf jeden Fall so ist, ist, dass es bestimmte Narrative gibt, von denen ich mich öfters frage, wer sie da so stark setzt, die natürlich die Bewegung an sich schwächen. Eines ist sicher dieses Shaming und Blaming. Das andere ist eben, dass es hat eh keinen Sinn. Dann ist natürlich eine gute Möglichkeit, auch ihnen zu sagen, es interessiert sich niemand für dich und das, was du tust, das schwächt die Bewegung, das schwächt jeden Einzelnen. Geld ist natürlich ein riesiges Thema, also die Klimakrise und die Lösung ist auch eine Verteilungs- und Vermögensfrage, ihnen einer Bewegung Geld wegzunehmen, sie unter Druck zu setzen. Und wir unterhalten uns natürlich als Bewegung viel zu wenig darüber, über welche Einflüsse da von außen kommen, um uns zu schwächen, weil es war schon auch sehr erfolgreich und es ist schon einiges passiert. Ich kann es auch von den Klimaklagen sagen, es gibt viele erfolgreiche Klimaklagen, es fürchten sich die Leute in den Verfahren, vor den Verfahren. Auch mein momentaner Prozess gegen die Republik Österreich fürchtet sich, das ist schön. Das heißt, man nimmt das ernst. Und das ist gelungen. Und jetzt passiert schon noch auf vielen Ebenen und ich glaube sehr intelligenten, subtilen Ebenen, dass man das Ganze versucht zu schwächen und dann eben entsteht halt Spaltung innerhalb. Also das ist, fällt mir auf, das ist sehr schwierig und ich glaube, das wäre gut, wenn man das selbst ein bisschen reflektiert, was da eigentlich auch, wie man versucht, systemisch die Bewegung, die diese Änderung vorantreibt, zu schwächen und wie wir dagegen auch vorgehen können, weil es ist letztlich natürlich auch ein Machtkampf, der da stattfindet, ist klar. Also es geht um Verteilungsfragen, es geht um Systemänderung und die ist groß. Und da gibt es Gewinner und Verlierer, wenn man so möchte.
Bei Systemänderung will ich die Wirtschaftswissenschaftlerin sofort auch reinholen, weil du schaust ja vermutlich nicht nur auf die Seite der Konsumenten und Konsumentinnen, sondern auch auf die Unternehmen in den kapitalistischen Systemen, in denen wir uns bewegen. Und aus deren Richtung heißt es ja sehr gerne, ja, Verzicht zerstört aber die Wirtschaft oder stört sie mal zumindest. Was entgegnest du da?
Also vielleicht noch ganz kurz, ich würde den Begriff Konsumentinnen gar nicht verwenden für uns alle, weil wir konsumieren, aber wir sind halt auch Bürgerinnen und Bürger. Also diese Konsument ist eigentlich schon Fußabdruck vom Begriff her, ne? Als ob wir nur privat handeln können. Also wir sind auch Bürger und wir können eben auch gesellschaftlich uns engagieren und sind damit bei Handabdruck. Genau, nur kurzer Einschub. Und ansonsten glaube ich, dass für Unternehmen eigentlich wir auch wieder diese Fußabdruck, Handabdruck der Logik, dass die wieder funktioniert. Also weil ich schauen kann, okay, was kann ich denn mit meinem Unternehmen einfach unter den gegebenen Rahmenbedingungen jetzt schon hinbekommen? Also kann man auch für ein Unternehmen so einen Fußabdruck berechnen zum Beispiel und schauen, welche Spielräume haben wir denn? Also was können wir uns leisten, auch was wir tun können, was wir verbessern können, ohne dass wir so hohe Kosten haben, dass die Konkurrenz uns auffrisst oder so, ja. Also da sind wir in einem Wettbewerb und wenn ich alle mitmachen, muss ich halt auch irgendwo schauen, dass ich überhaupt am Markt bestehen kann. So, also aber da gibt's schon für viele Unternehmen Spielräume, die noch nicht ausgeschöpft erstmal sind. Also das wäre so der erste Schritt, was ein Unternehmen tun kann. Und der zweite Schritt wäre dann wieder Handabdruck, zu überlegen, okay, also eigentlich müsste doch mein Markt, in dem ich mich tummel, so organisiert sein, dass meine ganzen Wettbewerber auch das tun müssen, was ich gerne freiwillig tun würde, um das Klima zu schützen. Und wie müsste eigentlich dann die Politik praktisch diesen Markt einhegen, dem Leitplanken geben, damit dann alle wieder praktisch ein Spielfeld haben, wo ein Fair Play möglich ist. Ja? Also nicht, dass ich einen Nachteil habe, weil ich was mache, was teurer ist, aber klimafreundlich, sondern dass wir alle das klimafreundlich machen, weil das ist jetzt halt so. Ja? Damit ist es einfach wieder ein fairer Wettbewerb untereinander.
Ja, und bei den Leitplanken sind wir genau bei deinem Metier, bei den Gesetzen. Und da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, es gab so viele so freiwillige Selbstverpflichtungen und wir haben, glaube ich, alle gesehen, das bringt jetzt nicht was in dem Ausmaß, das du beschreibst, das wir bräuchten. Es gibt das österreichische Klimaschutzgesetz und da sagst du aber, das bringt nicht viel. Es ist quasi ein zahnloser Tiger. Warum?
Also das konkrete Gesetz bringt nicht sehr viel. Ein Klimaschutzgesetz an sich würde sehr viel bringen. In dem Gesetz steht eigentlich drinnen, okay, wir haben ein Problem und wir reden drüber und trinken Kaffee und lassen uns was einfallen. Also das sind ungefähr das, was da drin steht. Und der neue Entwurf, der geleakt wurde, der ist noch schlechter, weil damals gab es noch Ziele, jetzt soll gar nichts mehr reinkommen. Also nur weil was ein Gesetz ist, heißt es nicht, dass es Regelungspotenzial hat und regelungsfähig ist. Also es können auch einfach wirklich Worte sein, die da drinnen stehen und da muss man eben auch sehr gut aufpassen. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel ist, es war immer wieder die Rede von einem Recht auf gesunde Umwelt oder ein Recht auf Klimaschutz in Österreich. Das ist eine tolle Sache, wenn ich ein Beschwerderecht dazu habe. Das heißt, wenn ich im System eine Möglichkeit finde, das einzufordern. Die Zivilgesellschaft darf sich nicht damit zufrieden geben, dass irgendwo einfach ein Satz drinnen steht. Das muss ein System geändert sein. Oder eben, dass ich ein Gesetz habe, wo eigentlich nur drin steht, was man in Österreich sehr gern macht. Wir wollen das alles. Wir haben alle diese Ziele. Und dann ist Stopp. Und das ist eben zum Beispiel bei dem Klimaschutzgesetz so
einfach. Also mehr so eine Absichtserklärung.
Genau.
Eine richtige.
In Gesetzesform.
Und umgekehrt gibt's aber auch Sachen, also ich habe mir notiert, dass du zum Beispiel eine Klage laufen hast, da geht es um klimaschädliche Subventionen des Flugverkehrs gegenüber der Bahn. Das Verfahren
habe ich schon verloren.
Und trotzdem war es aber ein Beispiel, wo man sehen konnte, dass schon durch das laufende Verfahren ein Druck erzeugt wurde.
Na, durch das laufende Verfahren, also so, ich habe das zweimal eingebracht, das waren die erste und die dritte Klimaklage. Und beim zweiten Durchlauf hat damals die Leonore Gehwessler war da am Zug, eine klimaschädliche Subvention abgeschafft aufgrund dieses Verfahrens. Also ich habe das Verfahren vor Gericht verloren, aber diese eine klimaschädliche Subvention losbekommen.
Und das finde ich ein ganz interessantes Beispiel dafür, dass schon der Riesenhandabdruck von wir prozessieren jetzt mal auch schon vor dem Ende eines Verfahrens ja eine Auswirkung haben kann. Ich glaube, viele Leute warten ja immer auf, okay, jetzt gibt es eine Klimaklage, was kommt dabei raus? Aber dass unterwegs schon so viel passiert und Leute sich auf einmal um Definitionen und Auslegungen kümmern müssen und wie sie das dann wieder umsetzen, auch schon vorweg.
Ja, voll. Das Schöne an der Gerichtskommunikation ist, dass man mit dir reden muss. Also wenn man eine Klage einbringt, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Irgendjemand muss irgendetwas tun. Und damit kommunikativ steuere ich das, weil ich natürlich damit ein Thema positionieren kann, über das man nicht reden möchte. Ein Thema zum Beispiel, das in Österreich sehr untergegangen ist, ist die Tatsache, dass wir Kinderrechte haben, die im Verfassungsrang sind, im höchsten Rang, wo Generationengerechtigkeit verankert ist. Und das wird dann halt thematisiert oder eben auch, dass viele damals nicht wussten, dass das Kerosin steuerfrei ist. Also diese Dinge kann man, das ist ein Element von diesem Verfahren. Das ist nicht das Hauptelement, das ist nicht der Grund, warum ich es mache, aber das ist ein gutes Nebenprodukt.
Was ist denn der Grund, warum du es machst?
Weil, jetzt brauche ich einen Satz, wenn ich ein Verfahren gewinne, dann ändert sich tatsächlich etwas. Weil sich das Gesetz und die Rechte ändern müssen, die Spielregeln müssen sich ändern. Und damit ist schon mal was anders. Also ich habe einen Vorher- und einen Nachher-Effekt. Darum sind sie sehr langwierig, darum sind sie sehr zäh, darum wird dort wirklich gestritten und gekämpft, weil wenn ich eine gerichtliche Entscheidung habe, dass eine Regelung so nicht mehr geht, dass eine Regelung so auszulegen ist, dann ist das so. Das große Problem ist jetzt eher, dass die Gerichte in unseren Demokratien mittlerweile eine sehr, sehr starke Rolle einnehmen müssen. Das sieht man in unterschiedlichen Ländern und dadurch die Gerichte unter Druck geraten, weil sie sind die letzte Bastion im Moment in vielen Situationen. Man sagt, Gesetzgeber oder Einzelpersonen an der Macht wollen irgendetwas, verordnen irgendetwas. Die einzige Institution, die das stoppen kann in einer funktionierenden Demokratie, sind die Gerichte und die sind natürlich jetzt extrem unter Beschuss. Zeigt aber auch, wie mächtig das ist. Und was sehr spannend ist, ist, dass selbst Klimaklagen gegen internationale Unternehmen, die verloren wurden in der Sache, aber nicht im rechtlichen Aufbau, also nicht in den Grundüberlegungen, die hinter diesem Verfahren gesteckt sind, dass die jetzt schon sehr viel Auswirkungen haben darauf, wie Unternehmen agieren und wovor sie Angst haben und wie sie dieses Risiko jetzt einspeisen müssen. Also Klimaklagen sind ein reales Risiko, das eingespeist werden muss, insbesondere für fossil abhängige Unternehmen.
Ein Verfahren, das ich auch gerne kurz vertiefen würde, weil es jetzt auch so viel internationale Beachtung erfährt, ist der Fall Müllner versus Austria. Kannst du uns erklären, worum es dabei geht?
Also mein Mandant, den ich in diesem Fall, den Herrn Müllner, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertrete, der leidet unter Multipler Sklerose. Und die Tatsache, dass er Multiple Sklerose hat, macht ihn auch nicht zu einem Klimakläger, sondern seine muskularen Kräfte verliert durch die Wärme. Und wenn es sehr heiß wird, dann kann er diesen Rollstuhl nicht mehr selbst anschieben. Dann sitzt er im elektrischen Rollstuhl, beziehungsweise schauen seine Sommer so aus, dass er sehr, sehr isoliert lebt, dass er einfach faktisch nicht rausgeht. Und das hat eine Auswirkung auf sein Familien- und Privatleben. Und das ist verfassungsrechtlich geschützt durch die Europäische Menschenrechtskonvention und macht ihn potenziell zu im Moment der ersten Einzelperson weltweit, die einen Staat erfolgreich verklagen kann für mehr Klimaschutz. Das Verfahren ist jetzt als prioritär beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingestuft worden. Was kann man sich darunter vorstellen? Der Gerichtshof kriegt ungefähr so 50.000 Anträge im Jahr. Und davon ist wahrscheinlich 1%, werden 2%, 1-2% zugelassen oder behandelt. Und von denen wird es ein ganz kleiner Prozentsatz prioritär. Das heißt, das ist ein Verfahren, das aus Sicht des Gerichtshofs sehr wichtig sein kann. Das Spannende ist, es baut auf einer Entscheidung auf, die manche von Ihnen vielleicht kennen. Das sind die Schweizer Klimaseniorinnen, die haben letztes Jahr vom Gerichtshof als Gruppe gewonnen. Und hier hat der Gerichtshof auch klar die Vorgaben festgelegt, wann eine Einzelperson erfolgreich einen Staat verklagen könnte. Und es schaut so aus, nach dem, was da jetzt steht, dass der Herr Müllner sehr große Chancen hat, diese Hürde zu nehmen. Das Zweite, was dieses Verfahren sehr spannend macht, und das war mir damals ehrlicherweise auch nicht so bewusst, wie ich es eingebracht habe, dass dieses Verfahren jetzt nicht nur gegen Österreich und der unzureichenden österreichischen Klimapolitik, dass das betrifft, sondern es geht jetzt um die Europäische Union. Weil Österreich sagt, Österreich verteidigt das Klimaschutzgesetz, von dem ich vorher gesprochen habe, gar nicht, sondern Österreich sagt, es ist komplett wurscht. Wir haben europäische Klimaschutzgesetzgebung und das ist ausreichend. Und das macht es natürlich sehr tricky, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch aus politischen Gründen die Europäische Union wahrscheinlich jetzt nicht angreifen will, aber jetzt trotzdem in einer Situation ist, wo er sagen kann, die Europäische Union kann ja nicht schlechter dastehen als die Schweiz, die schon verurteilt wurde. Also das ist sehr, sehr spannend und hat eben potenziell Auswirkungen auf die europäische Klimapolitik, beziehungsweise ist es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich habe die Grundrechte und ich habe die europäische Klimapolitik und das sind zwei parallele Systeme, die sich gegenseitig verstärken. Also es erhöht das Niveau, wäre sehr wichtig, weil ja jetzt gerade, wie viele von euch wissen, Bewegungen sind, die europäische Klimapolitik aufzuweichen und die Bemühungen des Green Deals. Genau, also es sind da mehrere Ebenen, Einzelpersonen versus Staat und europäische Klimagesetzgebung und europäische Menschenrechtskonvention. Ich hoffe, man kann dem folgen. Ich versuche es so einfach wie möglich.
Vielen Nicken. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, in der Kürze klingt es nach sehr viel Potenzial für so eine Jura-Netflix-Serie. Weil jetzt schon so, hat Österreich sich da jetzt der EU jetzt ins Knie geschossen? War das eine gute Defensive? Oder, also ich finde es sehr spannend, aber man muss halt sagen, es ist nicht eine Netflix-Serie, die man an einem Wochenende wegbinscht in 3 Tagen, sondern allein diese Entwicklung hat jetzt 3 Jahre gedauert oder sogar noch länger.
Ja, ne?
Das heißt, was erhofft ihr euch, was für ein Ergebnis und bis wann?
Also ich warte jetzt, dass die nächsten Wochen eine Rückmeldung kommt vom Gerichtshof. Ich habe ein neues Beweismittel auch noch vorgelegt. Es hat von der Universität of Oxford eine Studie ist rausgekommen, die sich mit der Auswirkung von Hitze auf MS-Patienten in Österreich auseinandersetzt. Das ist ein Konsortium von internationalen Unis, geführt von Oxford. Das ist natürlich eine super wissenschaftliche Basis. Und ich vermute, wir werden im Oktober hören, wie es jetzt weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich check regelmäßig diesen Account, obwohl meine E-Mail-Benachrichtigung kriegt, aber ich denke mal, vielleicht ist da irgendwas. Und worum es auch noch geht, ist in dem Verfahren um den Zugang zu Recht. Also es geht auch um die Möglichkeit, sich zu beschweren und das hat dann auch Auswirkungen über die österreichische Klimagesetzgebung hinaus. Sondern hat zeigt, dass das System in Österreich generell wahrscheinlich zu eng ist, um neue grundrechtliche Probleme an die Gerichtshofe heranzutragen, dass unser System in Österreich nicht flexibel genug ist, um den Krisen der Gegenwart gerecht zu werden. Also das ist auch noch ein Aspekt.
Darf ich ganz kurz, mich würde interessieren, weißt du, ob diese Studie, die die Wissenschaftler gemacht haben, haben die das jetzt extra für euch gemacht, weil die euch Futter geben wollen?
Okay, voll cool. Aber das war so eine Sache, also die haben mich vor 4 Jahren oder 3,5 Jahren kontaktiert und ich habe das damals mir gedacht, okay, es interessiert sich wer für das Verfahren, aber das wird eh nichts. Und dann wirklich 3 Jahre später war so, hey, wir sind jetzt fertig. Und ich so, oh wow. Also wir waren nicht in irgendeinem Austausch, aber sie haben sich, also das Thema Hitze und MS und Nervenerkrankungen und Klima, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Also das beschäftigt eine zunehmend größere Bevölkerungsgruppe. Und deswegen war das natürlich für die Wissenschaftler, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, auch ein guter Anlassfall.
Und ich finde, also es ist gut, dass du das gerade gefragt hast, weil diese Frage so deutlich macht etwas, was ja auch große Hoffnung macht, dass da diese beiden enorm wichtigen und mächtigen Stakeholder Wissenschaft und Recht, mitunter sich die Hand geben und sagen, okay, wie können wir einander hier stärken und unterstützen? Und man würde ja jetzt denken, okay, wenn man jetzt hier auf den, also da sitzen Jus und Wissenschaft, was ist denn mit der Politik? Was macht die, warum greift die nicht genauso zu und sagt, wir haben hier diese beiden mächtigen Instrumente oder mächtigen Helfer und Stakeholder? Wenn man jetzt überlegt, und sicher geht's vielen von euch ähnlich, das hast du eben auch gesagt, 2019, das war so das Jahr von Fridays for Future. Da sind Hunderttausende auf die Straße gegangen, in Österreich wie in Deutschland. In Deutschland gab es auch eine sehr erfolgreiche Klimaklage 2 Jahre später, 2021. Da haben junge AktivistInnen erfolgreich Deutschland verklagt und bei uns musste das Klimaschutzgesetz angepasst werden. Und insgesamt wurden über einen relativ kurzen Zeitraum ja enorm viele Menschen mobilisiert. Und gleichzeitig haben dann auch einzelne Protestbewegungen noch mal stärker polarisiert. Extinction Rebellion, letzte Generation. Und rechte politische Kräfte haben angefangen, ganz aktiv gegen die Klimabewegungen zu arbeiten. Und man hatte fast den Eindruck, dass auf einmal nicht mehr Lebensgrundlagen oberste Priorität hatten und schützenswerte Lebensgrundlagen, sondern schützenswerte Traditionen und Gewohnheiten. Und dann gab es eine Pandemie und eine Rezession und mehrere neue Kriege und einen neuen alten US-Präsident. Und genau, du lachst schon, aber das ist ja alles jetzt, ne, wenn wir wieder in Netflix-Dimensionen denken, waren das mehrere Staffeln. Und am Ende sitzt man da. Und in der Breite scheint dieser Klimadiskurs aus der ersten Staffel in der dritten gar nicht mehr stattzufinden oder zumindest sehr stark abgeebbt zu haben. Und ich denke manchmal, ist es jetzt so, war das ein Schritt vor und zwei zurück? Oder wie würdet ihr, wenn man jetzt sagt, auf die drei Staffeln seit 2019 grob zurückblicken? Wo stehen wir da gerade in diesem Diskurs?
Ja, es ist schon wie so ein Rückschlag im Moment, denke ich. Und was ich vermisse, ist, dass, also ich glaube, es ist wie so fehlender Mut, irgendwie mal Klartext zu reden. Also, weil wenn man als Politiker irgendwie die Dinge durchdenkt, denke ich, müsste man eigentlich zum Schluss kommen, dass man einfach sagen muss, es geht eben nicht mehr weiter wie bisher. Es fühlt sich so ein bisschen an, also wir kriegen immer so verkauft, als ob wir jetzt nochmal wie so eine Nachspielzeit dranhängen und nochmal eine Nachspielzeit dranhängen. Die Dinge müssen sich nicht groß ändern, irgendwie so kleinere Korrekturen und dann läuft es nochmal weiter. Und ich glaube, die Leute sind eigentlich, wären die Leute schon weiter. Also wir alle sozusagen oder nicht nur wir hier, sondern auch Leute draußen, breit in der Bevölkerung, weil man irgendwie merkt, die Dinge, das eiert so, ja, also das funktioniert nicht mehr so richtig. Also es gibt irgendwie Veränderungsbedarf und das, also ich glaube, dass es mehr Mut bräuchte oder mehr mutige Persönlichkeiten, die das aussprechen und die dann auch nicht von den Medien runtergeknüppelt werden, so, sondern dass man das schaffen kann, dass man so eine Gesellschaft mitnimmt und sagt, okay, es müssen sich jetzt Dinge ändern. Ey, aber wir schaffen das, ja, da gibt's eine gute Zukunft. Lass uns mal gemeinsam anpacken. Wir machen uns auf den Weg, jeder kann was beitragen. Wir sind da alle in einem Boot, so. Und das vermisse ich total, dass jemand versucht, diesen Spirit reinzubringen und so ein Bild zu kreieren, warum sie es jetzt lohnt, die Dinge zu verändern, den Wandel reinzubringen.
Ich muss gerade dran denken, also wir sind ja beide Wählerinnen in Deutschland und nicht hierzulande. Und ich habe gerade bei der letzten Regierung aber oft gedacht, okay, da haben wir jetzt, und das, die Namen, glaube ich, sind hier auch allen dreien, allen anderen geläufig, Scholz, Lindner, Habeck, die wirklich extrem unterschiedliche Kommunikationsstile gefahren haben und wo man in einzelnen Aspekten denen auch das zuschreiben könnte, was du gerade beschreibst. Also die Grünen hatten ja buchstäblich den Slogan »Mehr Mut«. Und da habe ich immer gedacht, wir sehen ja da drei politische Kommunikationsziele im direkten Vergleich und keiner scheint so richtig gewirkt zu haben. Also wenn jetzt die Bilanz ist jetzt, da sitzt die vierte Partei in der Regierung. Kann man es denn überhaupt richtig machen? Als Politiker, Politikerin?
Also ich glaube, es ist total schwierig innerhalb, also weil es eben nicht nur die Politik isoliert ist, sondern alles, was ein Politiker von sich gibt, wird ja sofort von den politischen Gegnern oder Partnern auch mit kommentiert und im Zweifelsfall gegen ihn verwendet. Also es ist total schwierig, glaube ich, Klartext zu reden, schon allein, wenn man nur unter Politikern unter sich wäre. Aber in den Medien wird es ja auch nochmal aufgegriffen und auch nochmal skandalisiert sozusagen, wenn ich jetzt irgendwelche Zumutungen verlange oder sich das anhören könnte, als ob ich was Zumutungen verlangen könnte oder so. Also dass es schon extrem schwierig ist, so ein Spirit reinzubringen als Einzelner. Also es ist wie so ein Kulturwechsel, der in der Politik, aber irgendwie auch die Medien mitbraucht sozusagen.
Michaela, wie beobachtest oder erlebst du das auch, wenn zum Beispiel über die Klimaklagen berichtet wird?
Also das ändert sich sehr. Also das eine, was ich erlebe, ist, ich habe ein regionales Verfahren, da wehren sich Landwirtinnen, die wegen einem Straßenbau enteignet werden sollen und ihre wertvollsten Böden verlieren. Und da, wir sind eine ganz kleine NGO, also wir haben eine Kommunikationsperson, ist immer klar, also wir können da jetzt nicht in die Lokalpolitik und die lokale Medienlandschaft da irgendwie reingehen. Und das Ausmaß, wie in dem letzten Jahr Stimmung gemacht wurde gegen diese Straße, wir zum Teil im Landtag beschimpft worden sind, das ist echt, ich bin nicht auf Instagram und versuche sehr wenig auf sozialen Medien zu sein, aber da habe ich schon schlucken müssen. Also da ist eine sehr organisierte Maschinerie dahinter. Und das ist neu. Also das kenne ich nicht. Was ich auch merke, ist, wie ich angefangen habe mit den Klimaklagen, das ist noch gar nicht so lange her, also mit 2019, da war diese Frage, bringen diese Klagen irgendetwas, das war überhaupt kein Thema, weil auch kein Zweifel an der Gerichtsbarkeit da war. Also das ist so ein bisschen ein Narrativ, das in Österreich sehr stark auch von Sebastian Kurz geprägt worden ist. Also zweifeln wir die Gerichte und ihre Aufgabe an. Und das dringt jetzt immer durch. Also in fast jedem Interview kommt diese Frage. Und damit natürlich auch ein bisschen ein Anzweifeln an der Legitimität von Gerichtsverfahren. Und das finde ich total spannend. Also das muss jetzt irgendwie immer mit erklärt werden, warum Gerichtsverfahren an sich Sinn machen und warum man es einfach machen kann. Also das fällt mir auf. Und ich glaube, zu dem vorigen Punkt, das ist nicht mein Expertinnenfeld, aber was ich mir oft denke, ist, was man sich von den Rechten abschauen kann, und das sage ich auch aus meiner Erfahrung im Stiftungsrat, im ORF, die sind super organisiert. Also die packeln. Und die sind echt sehr, sehr strategisch, wo sitzt wer, wo, wie, was und wo setzen wir unsere Leute hin. Und dieses systemische Vernetzen und wir ziehen da alle an einem Strang, das fehlt der Bewegung, die sich für die Transformation einsetzt. Also das passiert mehr und mehr. Aber ich glaube, da ein bisschen mehr in der Realität des Machtkampfs, es tut mir leid, dass ich dieses Wort wieder verwende, weil mir fällt kein besseres ein, da anzukommen, zu sagen, ja, natürlich finden das jetzt nicht alle toll. Und das ist keine Feel-Good-Angelegenheit und die Klimakrise an sich ist scheiße, aber sie ist da. Und da werden jetzt viele Umwälzungen stattfinden. Und dementsprechend müssen wir uns auch professionell aufstellen und schauen, dass wir unsere Leute überall irgendwo haben und uns mit Fachwissen ausrüsten. Also es fehlt dann auch manchmal in den entscheidenden politischen Verhandlungen an dementsprechenden Fachwissen, um sich dann nicht irgendwie blöd abservieren zu lassen. Also das fällt mir auch auf als vielleicht konkreten Dinge, die wir alle machen und besser machen könnten.
Ich finde das sehr interessant. Du hast jetzt schon in zwei Aspekten, finde ich, sehr nachvollziehbar aufgezeigt, dass eine Strategie der Rechten, der Klimawandelleugner und Gegner ist, Zweifel zu säen. Zweifel an der Selbstwirksamkeit von Einzelnen, wo in einem eingeredet wird, das bringt ja gar nichts. Zweifel an dieser extrem wichtigen Säule von Demokratie, den Gerichten. Und das ist natürlich eine total einfache Strategie, zu der man sich zusammenschließen kann, so ein bisschen so zerstörerisch einfach alle zweifeln zu lassen, ohne mit einer Lösung gleichzeitig um die Ecke zu kommen. Und ist das vielleicht auch die Herausforderung, warum die anderen, sage ich jetzt mal, du hast gerade auch ein Wort gesucht, habe ich gemerkt, ein Problem haben, sich zu organisieren, weil die natürlich mit verschiedenen Lösungsansätzen um die Ecke kommen. Also da, wo man konstruktiv sein will, muss man ja auch viel differenzierter auftreten.
Ich muss kurz nachdenken.
Maike nickt. Ich denke auch nur laut, ne? Während ich euch zugreife. Maike, was?
Ja, ich denke, das ist ja schon, also was du beschreibst, ist ja ein Muster, ja? Also, dass die Dinge in Zweifel gezogen werden, alles, was passiert oder dagegen geschossen wird. Und in einer Situation, wo es unheimlich komplex ist, viel komplexer als vor 50 Jahren, zu tun, als ob es einfache Lösungen gibt. Und das ist ja, es wäre ja auch schön, es gibt die einfachen Lösungen, ja, fände ich ja auch eigentlich schön. Also das, ich glaube, wir haben so eine Sehnsucht, dass wir das eigentlich ganz gern hätten, wenn sich es einfach lösen lassen
Wobei,
würde.
Wenn ich da kurz einhaken darf, natürlich, das ist alles sehr komplex, aber es gibt auch Dinge, die sind offenkundig liegen auf der Hand und sind sehr einfach. Und da gibt es, glaube ich, einen sehr breiten Konsens und einen Nenner. Und sich da stärker auf diese Dinge zu stützen und zu organisieren, wäre schon mal ein Anfang. Also wirklich zu sagen, okay, bei all der Komplexität, klimaschädliche Subventionen abzuschaffen, ein Klimaschutzgesetz einzuführen, das einen Treibhausgasbudget zugrunde hat und einen Reduktionspfad und bestimmte Beschwerdemöglichkeiten. Sich zu überlegen, Vermögensfragen, eine Millionen-Milliardärssteuer, was auch immer. Ja? Also da gibt es Dinge, das ist ein sehr, sehr breiter Konsens. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch dem geschuldet, dass eben schon der Zweifel und diese Strategie durchaus erfolgreich ist und dass alle auch sehr geschwächt sind, wo wir vielleicht uns alle auch ein bisschen wieder stärken müssen und sammeln müssen und sagen müssen, also gemeinsame Nenner zu finden und nebst all den unterschiedlichen Aufgabenbereichen auch bei einer Sache mitzupushen. Und das passiert schon, aber ich glaube, zu verstehen, dass es da wirklich auch viel, da werden jetzt wirklich viele Personen gebraucht. Bei den Dingen, wo klarer Konsens der Mehrheit besteht, auch zu zeigen, dass diese Mehrheit tatsächlich existiert.
Und sich das dann auch gegenseitig spüren zu lassen, ne? Dass man sich eben nicht so alleine fühlt, wenn andere einem versuchen, diesen Zweifel einzureden. Gibt es Beispiele von ganz klein bis ganz groß, die euch kommen, wenn ich frage, wo kollektives Handeln schon so konkrete Systemänderungen bewirken und auslösen konnte? wir haben kurz im Vorgespräch zum Beispiel gesagt, du hast in deinem Kurs ja auch schon, 2020 war das, glaube ich, so ganz konkret in Konstanz mal geschaut, wo haben Leute schon was bewirkt und einen Unterschied gemacht?
Also was wir versucht haben, ist so Geschichten des Gelingens sozusagen ausfindig zu machen und zu heben sozusagen. Also Unternehmen, zum Beispiel in Gastronomie, die ihren ganzen Laden umgestellt hat und jetzt im Prinzip, ich glaube, es gibt noch ein Auslaufmodell für die Kuhmilch, aber sonst sind die eigentlich weg von den tierischen Produkten so. Und das boomt, also der Laden läuft und die Leute, die da hingehen, essen voll leckere Sachen und merken eigentlich erst hinterher so richtig, die haben jetzt so neue Teller gerade designt, wo dann unten am Teller steht, übrigens war ich ein klimafreundliches Gericht. So, also dass man nicht vorher irgendwie verschreckt ist und sagt so, oh nee, da bleib mir weg mit dem Vegan, ja. Sondern dass man was Leckeres gegessen hat, dann merkt, ach okay, so, ja, also jetzt so als ein Beispiel oder ein Softwareunternehmen, die eben eben für sich auch ausgerechnet haben, was ist unsere CO2-Bilanz, wie können wir eben jetzt nicht mehr fliegen, was können wir tun für unsere Mitarbeitermobilität und lauter so Sachen eben bearbeiten und für sich dann vorangehen und gleichzeitig schauen, okay, und jetzt lass uns mal einen Workshop machen für die anderen Unternehmen in dieser Stadt, dass die auch auf den Pfad kommen und wir denen so ein bisschen aus dem Nähkästchen erklären, wie wir eigentlich unsere CO2-Bilanz gemacht haben, was es da für Probleme gab, warum sich es aber trotzdem gelohnt hat. Also ne, dieses einfach Losgehen jetzt so im Kleinen. Ja.
Also neben, jetzt von der rechtlichen Seite kommen, neben den Schweizer Klimaseniorinnen, von denen ich schon erzählt habe, was ich sehr spannend finde, ist die Bewegung der Rechte, der Eigenrechte der Natur. Und da ist eben ein gutes Beispiel Ecuador. Da war ein sehr breiter gesellschaftlicher Zusammenschluss 2011, um das in die Verfassung zu bringen. Dann ist zugegebenermaßen längere Zeit nicht sehr viel mit diesen Rechten passiert, weil man nicht genau gewusst hat, was man damit tun soll. Und dann gab es natürlich weiterhin einerseits Druck der Zivilgesellschaft, die Verfahren gebracht hat. Andererseits gab es dann auch einen neuen Verfassungsgerichtshof mit 2019, eine wirklich tolle Neubesetzung damals. Und die haben Stück für Stück progressive, juristisch super solide Entscheidungen für die Natur getroffen, weil sie einfach das runterdekliniert haben, wie das Juristinnen gerne nusstrocken machen, wie halt jedes andere Verfassungsrecht auch. Und dann halt sehr eindeutig zu dem Schluss gekommen sind, dass eben Explorationen in artenschutzreichen Regenwäldern eindeutig Rechte der Natur, so wie sie eben verfassungsrechtlich da dekliniert sind, verletzen. Und Das sind viele Entscheidungen jetzt ergangen, ich habe die genaue Zahl nicht, die wirklich sehr, sehr viel bewegt haben. Und diese Bewegung in Ecuador hat eben die, davon ausgehend, eigentlich kam es ursprünglich von den Staaten, aber davon ausgehend, es war ein großes Erfolgsbeispiel, halt viele andere Länder in unterschiedlichsten Kontinenten ausgebreitet. In Österreich ist das sehr schwierig vom System her, aber in anderen Ländern, wo das geht, ist diese neue Arten der Rechte ermöglichen sehr, sehr viel an Veränderung, weil natürlich der Blick eigentlich auch der richtige ist, dass ich weggehe vom Menschen hin zum Ökosystem. Und da steht eben dahinter auch ein sehr breiter zivilrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher Zusammenschluss. Dann eben die Juristinnen, die das reingepackt haben und die Richterinnen, die dann irgendwann einmal darüber entscheiden.
Und vielleicht ist mir noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, mal in die Vergangenheit zu schauen, also so richtig weiter in die Vergangenheit, weil es ja schon einige Sachen historisch gab, wo Dinge, Missstände, die es gab, also erinnert sich nur dran, das Frauenwahlrecht, ja, das gab es nicht immer, also da hat die Frau den Namen vom Mann angenommen, dürfte auch sich öffentlich nicht äußern, überhaupt vielleicht, ja, also selbst in der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei waren schon Frauen sozusagen mit aktiv, die mussten aber dann auf der Versammlung hinten auf der Tribüne irgendwo sein, also im Verborgenen hinterm Vorhang, die konnten nur zuhören, aber durften nicht mitreden, ja, obwohl es eigentlich eine progressive Bewegung schon war, die Sklaverei abschaffen wollte und die, wo sich dann Frauen hingesetzt haben, gesagt, hey, wir akzeptieren das nicht mehr länger und wir packen jetzt an und wir organisieren eben ja eine Bewegung dafür, wir organisieren eine Versammlung dafür, wir schreiben eine Deklaration und das war nicht von heute auf morgen. Also das hat auch seinen Lauf gebraucht und über Jahrzehnte, bis es dann zu einem Zustand kam, wo wir jetzt sind, ja schon seit Jahrzehnten, Gott sei Dank, aber wo man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen kann, dass wir da irgendwann mal waren, dass man denken konnte, es ist normal, dass eine Frau nicht wählt, ja. Und wie sich das so total praktisch verschieben konnte, also so ein totaler Paradigmenwechsel, weil Menschen sich eingesetzt haben und sich sehr beharrlich eingesetzt haben und auch über Jahrzehnte eingesetzt haben. Und ich glaube, wenn man da nochmal historisch schaut, wie lange geht denn unsere Bewegung jetzt schon so mit dem Klimaschutz, Umweltschutz, ja, dann gab es schon so in den 70er Jahren Grenzen des Wachstums, dieser Bericht vom Club of Rome, dann gab es so die ersten Umweltministerien, also da ist so ein bisschen was in Bewegung gekommen, aber es war noch relativ langsam, ja, und so über die Jahrzehnte ist eigentlich diese Bewegung jetzt schon am Laufen. Also wenn man das so ein bisschen in diesen historischen Kontext setzt und sagt, okay, also es braucht einen langen Atem und es ist auch ganz typisch für diese Bewegung, dass immer wieder so hin und her gependelt ist, ja. Also das war auch nicht ausgemacht, dass die Kugel nachher in das Loch fällt. Es gibt die Frauenwahlrechte, die hätte auch, ne, das so, oder wir schaffen die Sklaverei ab. Also es ist so ein Hin- und Her-Pendeln und es kann in die eine oder andere Richtung kippen sozusagen. Und so stelle ich mir das jetzt für unsere Bewegung auch vor, dass wir auf dem Weg sind und es zuckelt so hin und her. Es ist wie so ein Tauziehen um die Zukunft, ja, und wir sehen gerade, es geht gerade vielleicht in die falsche Richtung und umso wichtiger ist, dass wir alle mitziehen, dass es jetzt doch in die andere Richtung geht sozusagen.
Ja, danke, das stimmt. Der jahrzehntelange Blick oder diese Perspektive relativiert natürlich auch nochmal das, was ich eben über die letzten 6 Jahre zusammengefasst habe. Jetzt würde ich gerne mal zu euch schauen. Gibt es hier Fragen oder Anmerkungen, irgendwas, was ihr von Michaela oder Maike wissen wollt? Wir haben ein Mikro. Ah, es kommt. Schau mal, hier vorne in der zweiten Reihe gab es eine Frage.
Vorhin ist ja gesagt worden, die Gerichtsbarkeit ist so die letzte Bastion. Deswegen die Frage, müssen wir da was tun, damit die gesichert wird oder können wir was tun? Weil wenn man Amerika anschaut, wird die gerade massiv benutzt, um das Gegenteil zu machen.
Also ein großes Thema ist finanzielle Ressourcen tatsächlich. Das sieht man vor allem in Österreich auf der Behördenebene. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt die Datenschutzbehörde anschaut, die ist komplett unterfinanziert, kriegt jetzt noch die Aufgaben der künstlichen Intelligenz dazu, also Riesenbrocken, haben keine Mitarbeiter dafür. Eine Person hat 500 Verfahren im Jahr, also es kann sich hinten vor nicht ausgehen. Also das ist ein Riesenthema, nämlich auch, was wir auch sehen, und das weiß ich von meiner Behördenerfahrung, ich bin in der E-Kontrolle, in der Regulierungskommission, dass so Dauerbeschwerden kommen, die man, glaube ich, jetzt mittlerweile auch mit der KI sehr schnell generieren kann, die natürlich Systeme lahmlegen können. Also eine Gefahr ist tatsächlich das Lahmlegen von Systemen, indem man sie überschüttet mit Beschwerden und dann nicht ausreichend finanziell ausstattet. Das andere ist sicher zu schauen, dass, also dass keine in jeglichem Diskurs und jeglicher Kritik, wenn man jetzt konkret auf Klimaentscheidungen geht, dass persönliche Namen von Richterinnen und Richtern nicht fallen, dass keine persönliche Kritik ist, dass man eben auch selber eben schaut, dass die Institutionen gewahrt werden. Ich glaube tatsächlich, dass die finanziellen Ressourcen das kritischste Thema sind, weil alles andere, diese Medienberichterstattung, diese Dinge, die passieren, da kann man nur eben sagen, okay, so wenig wie möglich zu schauen, dass die Akteurinnen da genannt werden. Und ich sage es deswegen, weil natürlich das ein paar Mal passiert ist bei sehr unglücklichen Entscheidungen gegen die letzte Generation zum Teil, dass dann immer so der Wunsch war, die persönlichen Richterinnen anzugreifen. Und das, finde ich, ist einfach so ein No-Go. Egal, wie blöd diese Entscheidung ist, das ist, da geht es um die Wahrung dieser letzten Bastion. Und das muss man, glaube ich, wirklich auch schauen im Diskurs. Aber ich denke, es wird so und so härter werden. Da vielleicht ist, das fällt dann wahrscheinlich in den generellen Demokratiediskurs und was können wir machen, um die Demokratie zu retten, da spielt das sicher mit rein, auch die Gerichtsbarkeit. Aber ein Punkt, der mir da noch einfällt, ist diese sehr unglückliche Entscheidung wieder österreichisch gegen den Florian Schäuber. Da ist auch die Frage eben in diesem Diskurs, das ist jetzt eine sehr schwierige Entscheidung, die ich auch nicht mittrage, aber füllt andererseits das rechte Narrativ der Kritik der Gerichte und der Overstepping of the Courts. Also das ist jetzt sehr, sehr schwierig geworden, schlechte Entscheidungen zu kritisieren, ohne da das Narrativ der Rechten zu füttern. Und da muss man im Einzelfall wirklich gut schauen, wie man das kommunikativ hinkriegt.
Kannst du kurz in 3 Sätzen zusammenfassen, was da passiert ist, für die, die es nicht wissen?
Also im Prinzip ist er verurteilt worden, er hat eine Satire gemacht gegen FPÖ, ich weiß jetzt nicht konkret, welchen FPÖ-Politiker, und es wurde eben gesagt, dass das nicht unter Satire fällt. Also es ist im Prinzip ein Angriff auf die Meinungs- und Kunstfreiheit, wenn man so möchte. Also das passiert immer wieder. Ich bin mir auch nicht immer sicher, ob den Gerichten immer klar ist, was sie da im Einzelfall entscheiden, was das für eine Auswirkung auf den generellen Diskurs hat. Das hat natürlich dann auch viel mit Schulung und Bildung zu tun. Also manche leben dann schon auch sehr in ihrer eigenen abgeschotteten Welt. Aber das, wie gesagt, das war früher sicher viel einfacher, Gerichtsentscheidungen zu kritisieren und zu diskutieren, ohne dass das auf die Gerichte an sich und ihre Institution zurückgefallen ist.
Danke Ihnen für die Frage. Gibt es noch weitere?
Ich hätte gerne vielleicht eine Idee, wie man eben die anderen, die Klimabewegung an und für sich, wie man die so vernetzen kann, dass eben alle wissen. Zum Beispiel in Wien ist jetzt eine Aktion und da muss ich fast hinfahren, um dabei zu sein. Also Fridays for Future hat es geschafft über die Social Medias. Jetzt, wenn irgendwo etwas ist, dann hört man das vielleicht zufällig über E-Mail-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen und dann sind dort 80 Leute und haben irgendein Statement. Aber es sind meiner Meinung nach fast immer viel zu wenig Leute dort. Also wie die Vernetzung eigentlich besser sein könnte bei den Klimagruppen, bei den NGOs. Die FPÖ, die hat halt eine Parteiorganisation und wenn die, glaube ich, aufrufen, dann sind dort halt 1000 Leute oder so. Und im Klimabereich muss man froh sein, wenn das 100 bis 300 Leute sind. Ob man dort nicht irgendwas machen kann, dass die Vernetzung besser funktioniert und man sich präsenter zeigt, damit man zeigt, wir sind nicht nur ein paar hundert, sondern es sind mehrere tausend dahinter. Oder 10.000.
Also das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann als Anwältin. Eine Sache, die mir da einfällt, und das beantwortet sicher nicht die Frage, aber der Eckart von Hirschhausen sagt immer, man kann nicht ehrenamtlich die Welt retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das ist halt der Punkt, da geht es schon auch um finanzielle Ressourcen. Und wie gesagt, dass ich oft merke, es ist niemandem bewusst, dass die Fridays das alles ehrenamtlich gemacht haben. Die haben alle faktisch das Vollzeit gemacht. Die sind jetzt müde, sind ausgebrannt. Das hat auch niemanden interessiert, glaube ich, mit Geld oder mit irgendwelchen Ressourcen da mal nachzufragen oder da auch zu schauen. Ich denke, grundsätzlich Menschen zu vernetzen, Tools aufzusetzen, das ist ja alles da. Aber es fehlt da einfach, glaube ich, wirklich die finanzielle Basis, dass die sich so organisieren können und dass da, also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen ein Ressourcenthema, um zu schauen, dass da jemand professioneller das halt dann auch macht. Das ist halt einfach ein Job und eine Haken. Und zum Teil muss das halt auch von Expertinnen gemacht werden, die sowas können. Ich kann es auch nicht, aber ich glaube, dass es tatsächlich machbar ist, sowas aufzusetzen.
Es gab noch eine Frage in dem...
Vielen Dank erstmal. Mich hätte interessiert, so im Hinblick auf die Fahrtabhängigkeiten, die wir in den letzten 30 Jahren geschafft haben. Nun ist es so, dass zum Beispiel am Strommarkt Solarenergie die billigste Energie ist. Bei den Autos haben inzwischen alle Hersteller verstanden, dass Elektroautos bessere Autos sind. Und beispielsweise in der EU haben wir verbindliche Klimaziele für irgendwie 2045. Es ist zu spät, aber dennoch haben wir die. Inwiefern gibt Ihnen oder euch das Hoffnung? Weil das sind ja dann auch wieder Werkzeuge der Wirtschaft oder eben Werkzeuge des Rechts, auf die man sich dann berufen kann.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel. In Deutschland gibt es, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht in Österreich auch aktiv, der Enpal ist ein super großes Unternehmen. Also ich durfte letztes Jahr, hatten wir ein Treffen dort und da sind in einem Hochhaus in zwei Geschossen, sitzen nur von denen Mitarbeiter im Großraumbüro, irgendwie 400 Leute oder so und da um drüber nochmal. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als den Leuten PV-Anlagen Komplettpakete zu verkaufen und haben das halt richtig big scale Scale hochgezogen. Kann man sagen, naja, eigentlich wäre es ja schöner, wenn das die kleinen Handwerker und so weiter machen. Aber die haben halt einen richtigen strategischen Blick. Der Typ, der das managt, der hat andere Unternehmen groß gemacht und ist auf einmal ein richtig Big Player im Markt, ja, der auf einmal Nachhaltigkeitsinteressen und erneuerbare Energien und Energiewende pusht so. Und ich glaube, das ist ja auch eine Pfadabhängigkeit. Also, und ich glaube, das ist überall da, wo das entsteht, ist es ein Schritt in die richtige Richtung oder gibt so einen Motor, ne? Gibt so Gas auf jeden Fall.
Ich habe noch, ja, war das ein Zucken? Gab es noch eine Frage? Entschuldigung. Nein, da, ja. Auf jeden Fall will ich noch eine Frau aus dem Publikum hören, nach den drei Männern. Mit ihren sehr guten Fragen, aber.
Ich hätte eine Frage, weil Fridays for Future jetzt ein paar Mal gefallen ist, der Begriff. Die sind ausgebrannt, hieß es gerade. Aber da kommen ja immer neue nach. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann so eine Bewegung, also die so stark ist und so kraftvoll nach vorne geht, war das wirklich nur Corona, die ausbremst hat? Oder was war da im Hintergrund? Ist das wirklich die fehlende Kraft? Weil es kommen ja immer wieder junge, neue Menschen nach.
Also das, was ich weiß, jetzt von Wien sehr stark, aber auch von der Umgebung, dass eben nicht sehr viele Leute nachkommen. Das ist tatsächlich ein Personenthema. Ich glaube, mir fehlt wirklich die Kompetenz, um das jetzt da zu analysieren. Ich glaube, da weiß ich wahrscheinlich so viel wie hier alle im Raum, kann man sich auch die Frage stellen, funktioniert das? Also was ich weiß von den Fridays war natürlich mit Corona, waren halt die Fridays-Demos hinfällig, weil es war eh keiner in der Schule. Ja? Also es war ein bisschen, und dann ging das los. Ob die Demos, wenn Corona nicht gewesen wäre, sich über so viele Jahre als das Mittel etablieren hätten können, ist wiederum eine andere Frage. Das, was auf jeden Fall Faktum ist, ist, dass personell niemand nachkommt oder kaum jemand nachkommt, dass das im Moment stärker wirkt, als da hinten die Leute stehen. Das wird von sehr, sehr wenigen Menschen geschupft mit sehr, sehr viel Engagement. Und das ist gut, dass das nach außen immer noch sehr stark wirkt. Und vielleicht gibt es in einzelnen Regionen, ist das unterschiedlich aufgestellt, aber sozusagen in der Zentrale schaut schlecht aus. Sie sind natürlich sehr stark dran, sich wieder neu aufzusetzen, neu zu organisieren. Und ich glaube, das, was ein bisschen schon noch rauskommt, ist, die haben eine sehr, sehr tragende Rolle eingenommen als ehrenamtliche Organisation, waren in allen Verhandlungen dabei, waren wirklich rund um die Uhr tätig. Das geht sich einfach ehrenamtlich nicht aus. Und dann sind sie leider in derselben NGO-Falle, Entschuldigung, ich ist so negativ bezeichnet, aber dann ist natürlich immer die Frage, wer zahlt uns? Und die Philanthropie in Österreich ist nicht auf Klima eingestellt.
Dann stellt sich schon die Frage, wie bekommen wir die vielen, vielen Menschen, die wir brauchen, die am anderen Ende des Seils ziehen, damit man, wie Maike das geschildert hat, einfach den Karren praktisch wieder in die andere Richtung bringen. Wo bekommen wir die Menschen her?
Ich glaube, die Leute werden schon da, aber ich glaube, sie wollen einfach auch bezahlt werden.
Ein spontaner Gedanke, vielleicht müsste man auch am anderen Ende des demografischen Spektrums einmal schauen. Weil, also als ich dir gerade zugehört habe, habe ich gedacht, ja, die Fridays von 2019, die sind ja jetzt auch 5, 6 Jahre älter, die sind jetzt in völlig anderen Lebensphasen, wo sie auf einmal Jobs haben müssen, weil sie für das nicht bezahlt werden, was sie neben der Schule ehrenamtlich machen könnten, wo sie vielleicht Familien gründen schon und so weiter. Vielleicht muss man auch andere Altersgruppen nochmal vernetzen, aber das ist jetzt nur ein Gedanke, der mir kommt. Ich habe eine Frage, die ich immer gerne mitbringe, wenn ich mit so Expertinnen wie euch zusammenkomme. Und das ist, was ist ein typisches Missverständnis, das euch immer wieder begegnet? Weil jetzt habt ihr hier die Gelegenheit, zumindest für dieses Publikum, das aus dem Saal zu wischen, damit das nicht weiter kursiert oder damit ihr alle das künftig belegen könnt.
Also ich nehme zwei. Darf ich zwei?
Du darfst auch zwei. Es bringt ja die Welt weiter hier.
Also das eine, was mir immer wieder begegnet, ist, dass Tofu den Regenwald kaputt macht. Das ist der Grund, warum die Gastronomin, von der ich erzählt habe, keine Sojamilch ausschenkt, sondern nur Hafermilch, weil sonst ihre Mitarbeiter andauernd den Leuten erklären müssen, warum es halt nicht so ist, dass Soja den Regenwald kaputt macht, weil das Soja, was im Tofu steckt oder in der Sojamilch, was wir so konsumieren können hier, das kommt so hier aus Europa, also es wächst in Deutschland oder wir haben neulich bei uns am Acker in der Nähe von Konstanz Sojabohnen geerntet, so. Das ist so eins, das kommt immer wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein Narrativ ist, das gestreut ist, um irgendwie gegen Soja und Tofu vorzugehen. Tatsächlich ist so, was die Regenwälder kaputt macht, ist durchaus zum Teil auch der Sojaanbau, aber der wird an die ganzen Viecher in der Massentierhaltung verfüttert, so, also der allergrößte Teil davon. Also das ist so ein
kleines Ding. Und das andere ist, glaube ich, dass man so denkt, man kann nichts tun oder dass man irgendwie so denkt, die anderen werden das so richten, sondern so ist es nicht. Ich glaube, es kommt wirklich gerade, weil es so auf der Messerschneide im Moment ist und in so einer von Rückschlägen auch geprägten Zeit, wirklich darauf an, dass jeder Einzelne von uns sein Gewicht in die Waagschale legt und schaut, was kann ich denn tun, wenn ich im Unternehmen irgendwo bin? Wie kann ich in meinem Unternehmen was anstoßen? Sind da schon alle Dächer mit Solar belegt? Haben wir vielleicht ein Nachhaltigkeitsteam, oder könnte ich eins aufbauen? Wie sieht es bei uns in der Kantine aus? Was gibt es denn für Optimierungspotenzial in der Produktion? Ja, wenn ich irgendwo in einem Verein unterwegs bin, können wir da mit dem Verein irgendwas aufbauen? Gibt es auf dem Vereinsheim schon eine Solaranlage? Ja, also da gibt es überall, wo wir unterwegs sind, gibt es Punkte, wo man als Einzelner ansetzen kann. Ja, und ich glaube, das ist jetzt umso wichtiger. Also nicht sich verzweifeln lassen, nicht den Kopf in den Sand stecken, weil man so merkt, ups, gibt Rückschläge, sondern sagen, jetzt erst recht, ja, es braucht uns jetzt umso mehr, dass es eben nicht in die falsche Richtung kippt, das Ganze.
Also ich habe ein bisschen ein Dilemma. wenn ich das Gefühl habe, ich trete sehr stark in meiner Anwältinnenrolle auf, dann ist das Gute, dass ganz klar ist, dass ein Klimaverfahren einfach ein stinknormales Rechtsverfahren ist, wo man halt über komplexe Themen entscheidet, das große gesellschaftliche Auswirkungen hat, aber letztendlich einfach ein Gerichtsverfahren ist. Und dann glauben alle, rennt eh super, also braucht man nicht irgendwie unterstützen, weil da gibt es irgendwelche reichen Mandanten, die das zahlen. Und andererseits, wenn ich mehr von der zivilgesellschaftlichen Ecke komme, dann habe ich manchmal das Gefühl, es wird nicht ernst genommen, dass das tatsächlich ein richtiges Gerichtsverfahren ist, weil dann wirkt so, oje, die brauchen ganz, ganz viel Hilfe. Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass Klimaklagen ein sehr, sehr mächtiges Hebel sind, weil es einfach tatsächlich ein Gerichtsverfahren ist, wo entschieden wird und wo dann ein Vorher und ein Nachher anders sein kann. Und aber weil sie gemeinnützige Verfahren im Kern sind, es keine reichen Mandanten gibt, die das beauftragen, sondern etwas ist, das eben von Spenden und von Philanthropinnen und von all diesen Personen getragen wird. Also das ist ein bisschen das, was mir oft begegnet. Und ich glaube, oft braucht es einfach sehr lange zu verstehen, was Klimaklagen eigentlich sind und was die bewirken können. Ja, aber das hoffe ich, ist jetzt klarer.
Das hoffe ich auch. Ich möchte euch ganz herzlich danken für eure Expertise, für diesen superreichen Erfahrungsschatz, der sehr inspirierend ist, auf die Weise, wie ihr ihn rüberbringt. Ich möchte auch noch einmal sagen, du hast jetzt gerade gesagt, es braucht auch Geld, um diese Klimaklagen ganz konkret zu unterstützen. Du hast eine Organisation, Claw, macht euch mit der vertraut. Da organisieren sich Juristinnen, Kommunikatorinnen, Klimaaktivistinnen, um solche Projekte voranzutreiben. Und die sammeln natürlich auch Spenden. Und Maike hat ein Buch geschrieben, das Montag erscheint. Und ich sag nochmal, wie es heißt. Die Welt, der Wandel und ich, 12 Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft. Also ihr könnt mit diesen... Oh,
zack. Ja, genau. Ihr seht da so grüne Karten mit so einem Monster, das die Erde so umarmt. Also es gibt lauter so Illustrationen in diesem Buch auch, genau.
Genau, also wenn ihr mit diesen Frauen noch mehr Zeit verbringen wollt, so ist das möglich, vielleicht auch gleich noch bei einem Getränk. Und ansonsten, also ich nehme auf jeden Fall heute mit, Recht und Wirtschaft sind gestaltbar, die sind gar nicht so fest, wie sie vielleicht manchmal auf uns wirken. Und insbesondere über das Recht müssen wir vielleicht auch uns wieder besser informieren. Also ich habe ehrlich gesagt beim dir zuhören gedacht, boah, ich habe das die letzten 30 Jahre für selbstverständlich genommen, diese Institutionen, dass die funktionieren. Und Ihre Frage hat, finde ich, ganz gut herausgearbeitet, dass das nicht so selbstverständlich ist. Ich habe auch mitgenommen, individuelles Handeln wirkt, wenn wir es in kollektive Strukturen einbetten. Hier ist ein Kollektiv, das FAQ, seit 10 Jahren, das auch Wirkung zeigt an solchen Nachmittagen wie heute. Also vielen, vielen Dank.
Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?